Werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend in unserer Vortragsreihe Abenteuer im Kopf und in der Welt. Wir haben gerade ein kleines Abenteuer erlebt, wie Sie sehen. Das Abenteuer Technik ist immer für den einen oder anderen zusätzlichen Herzschlag gut und ein paar Schweißtröpfchen. Aber immerhin, wir haben es hingekriegt, müssen nicht umziehen, wie wir es im letzten Semester zwei, dreimal hatten. Das ist doch schon mal was. So, mein Name ist Volker Friedrich. Ich lehre hier an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik, organisiere für Sie diese Vortragsreihen. Wenn Sie sich interessieren für das, was in dem Semester noch so läuft, hier vorne liegen ein paar Programme, können Sie sich gerne nachher nehmen. Dort finden Sie auch vermerkt eine Internetseite, auf der Sie Audiodateien finden von den 17 Vortragsreihen im Studium Generale, die bisher gelaufen sind. Rund 200 Vorträge stehen da online. Vielleicht haben Sie Lust, sich das anzuhören. Sie können sich das runterladen und dann irgendwohin mitnehmen, im Zug hören, im Auto, wo auch immer. Heute Abend haben wir, glaube ich, zum zweiten Mal zu Gast Herrn Privatdozenten Dr. Philipp Thomas von der Universität Tübingen. Herr Thomas ist von Haus aus Philosoph, hat Philosophie studiert, evangelische Theologie und Biologie, wenn ich das richtig im Kopf habe, und hat sich in der Philosophie habilitiert. Er wird uns heute, und ich kürze jetzt mal die Vorreden ein bisschen ab, weil wir knapp in der Zeit sind, er wird uns heute zeigen, wie das ganze Leben zum Abenteuer wird, wenn man es denn durch die philosophische Brille anschaut. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit dem Vortrag von Herrn Thomas.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe, Sie können mich gut hören durch das Mikrofon. Und als erstes möchte ich Ihnen danken, dass Sie trotz dieses schönen Sommerabends gekommen sind, und möchte Ihnen sagen, dass ich versuchen werde, Sie reich zu belohnen dafür. Ich habe diesen Vortrag wirklich extra für Sie geschrieben. Er ist noch nie irgendwo gehalten worden und wird auch nicht mehr irgendwo anders gehalten. Es wird also nur einmal aufgeführt. Und das muss ich hier entschädigen für den Entschluss, hierher zu kommen. Und dann wollte ich sozusagen noch die rhetorische Frage stellen, was qualifiziert mich eigentlich, über Lebensabenteuer zu sprechen? Denn studieren kann man das ja nicht, auch in meiner Fächerkombination. Das erste ist, dass ich im Januar 50 geworden bin, und wenn die 5 vorne steht, dann darf man nicht nur das Leben wie es bei Kierkegaard heißt, vorwärts leben wir das Leben, aber rückwärts verstehen wir das Leben, sondern mit etwas fortgeschrittenem Alter, da kann man es tatsächlich besser verstehen. Also das will einfach darauf hinaus, dass es ja auch eine Frage des Alters ist. Und das Zweite, was mich qualifiziert, ist, dass ich seit 4 Jahren an einem großen Werk schreibe, nämlich einem Wörterbuch der Melancholie. Und über dieses Thema haben wir uns auch kennengelernt, und da werde ich wahrscheinlich auch den Rest meines Lebens noch dran weiterarbeiten. Die ersten 6 Stichworte sind fertig, die bekommen Sie dann im Anschluss, wissen Sie noch gar nicht. Und auch das qualifiziert mich dazu, weil das werden Sie merken, es ist mein Thema. Es ist nicht üblich, von Lebensabenteuern zu sprechen. Abenteuer, das heißt normalerweise ein Abenteuer erleben, eine gefährliche Expedition oder Reise, das ist der Bereich des Handelns. Oder man verwendet den Begriff Abenteuer etwa so, Abenteuer des Denkens. Dann geht es zum Beispiel um besonders neuartige oder schwierige Gedanken, die vielleicht noch nie gedacht worden sind. Aber in meinem Vortrag geht es um den Bereich dazwischen, also zwischen Handeln und Denken, den Bereich der Existenz. Existieren, so meine These, ist auf eine sehr grundsätzliche Weise abenteuerlich. Besser gesagt, wenn wir nur richtig wahrnehmen, dann kann sich uns unser ganz normales Leben als das Abenteuer zeigen, das es eigentlich auch ist. Dies wird auch der Schlussgedanke dieses Vortrags sein. Darauf läuft alles zu, nämlich das Zusammenspiel von Wahrnehmung und Erleben des Lebens als Abenteuer. Es geht also darum, unsere Sinne zu schärfen oder, wie ich gerne sage, es geht darum, empfindlicher zu werden. Schauen wir uns zunächst das Leben durch die Augen einer Künstlerin an. Deswegen ist es gut, dass es doch noch geklappt hat. Die Bilder sind jetzt sehr wichtig. Denn diese Künstlerin kann uns bei dieser speziellen Wahrnehmung helfen. Das ist Helen Levitt, eine Vertreterin der Street Photography aus New York. Auf der Straße fotografieren, das heißt zunächst mal nicht Gebäude fotografieren, sondern Menschen, aber diese Menschen eben nicht im Studio, sondern auf der Straße. Und dann so, dass die nicht gestellt sind, die Fotos, sondern die Kamera wird hingehalten auf die agierenden Menschen, auf spielende Kinder sehr oft, aber auch auf Menschen beim Einkauf oder beim Friseur oder im Café. Die Frage ist jetzt, wo und wie ist da diese abenteuerliche Schicht des Lebens zu spüren oder wie schafft es die Künstlerin durch ihre Augen, uns das sehen zu lassen? Ein erstes sehr berühmtes Bild zeigt drei Kinder, die sich Masken aufgesetzt haben und damit nun auf die Straße gehen. Hier ist schon das Abenteuer, nämlich die Welt sehen zu können, das Offene zu spüren, die Weite, die Farben, die Menschen, aber auch angesehen werden, neugierig angesehen werden, wiedererkannt werden oder unter der Maske nicht wiedererkannt werden. Dieses Spiel des Sehens und des Erkanntwerdens. So eine Dimension des Offenen oder unter dem Himmel könnte man es auch nennen. Danach sehnen sich Menschen, die schon zum Beispiel lange gefangen sind oder welche oder Menschen, die sich einsam in einem Zimmer verschlossen haben. Sie wissen oder sie ahnen, dass das Abenteuer dort draußen auf der Straße zu finden wäre, unter dem Himmel, im Offenen der Blicke zwischen den Menschen. Und wenn wir keine Gefangenen zum Glück sind und uns auch zum Glück nicht einschließen, dann müssen wir unsere Sinne schärfen und empfindlich werden, um diese Dimension des in der Welt des Sehens sich bewegen dürfen, um die überhaupt als Abenteuer wahrzunehmen. Ein anderes berühmtes Bild von Helen Levitt, ein Mädchen schaut aus einem Fenster. Versonnen schaut es in die Welt, neben sich ein Hund. Der Kontrast zwischen den beiden könnte deutlich machen, so denke ich. Während sich die Kreatur einfach neugierig auf die Welt richtet, kann sich der Mensch sehnen. Und Sehnsucht, das ist die Sehnsucht nach einem Woanders oder Sehnsucht nach den eigenen Möglichkeiten. Sehnsucht nach sich selbst, Sehnsucht aber auch und vor allem nach der Fülle des Lebens, die hier und jetzt eben noch nicht da ist. Deswegen denke ich, ist es auch die Sehnsucht, die das menschliche Existieren abenteuerlich macht. Später erinnern, gleich überspringen. Und auch hier gilt bei dieser Sehnsucht, die wir alle kennen, dass wir eben dafür empfänglich sein müssen. Zum Beispiel auch an bestimmten Abendstimmungen ist es besonders stark. Da kann man es gewissermaßen sich wieder erinnern und auch einüben. Und dann, dass es andere Menschen gibt. Das ist auch noch eine Dimension. Und vielleicht ist das größte Abenteuer am menschlichen auf der Welt sein, am Existieren, dass es eben andere Menschen gibt. Und wir schauen Helen Levitt dabei zu, wie sie diesen Aspekt des Abenteuerlichen künstlerisch darstellt. Ein erstes Bild dazu. Ein Mann im Hintergrund führt seinem Freund im Vordergrund oder seinem Bekannten sein Baby vor. Dieser freut sich und es entsteht ein wunderschöner Blickkontakt zwischen dem neuen Erdenbürger und dem Freund, der das Baby sozusagen als neuen Mitmenschen begrüßt und zusätzlich aber auch die Freude des Vaters teilt und seinen Stolz. Diesen Moment hat die Künstlerin festgehalten. Existieren ist, so möchte ich sagen, abenteuerlich, weil es diese bejahende Beziehung zwischen Menschen gibt, auch die geteilte Freude. Kinder, die auf uns zustürmen, in die Weite eines Raumes, in die Weite eines Spiels. Das Wesentliche scheint mir, wenn ich dieses Bild sehe, die Berührung zwischen den Mädchen zu sein. Diese Dimension, nämlich nicht ein Einzelner zu sein, sondern Teil einer unendlich vertrauten Gruppe, ja fast ein gemeinsamer Organismus oder ein gemeinsames Wesen zu sein, auch dies ist ein Aspekt des Abenteuerlichen am Existieren. Und noch ein weiteres berühmtes Bild, ein Paar in der Subway. Was ist hier das Besondere, welches das Auge der Fotografin uns zeigt? Ich glaube, auch hier ist es die Berührung der Hände, der Zeigefinger des Mannes auf dem Handrücken der Frau und die Berührung der Seelen im Blick, im Lächeln. Dass es andere Menschen gibt, dass wir einander berühren, dass wir keine Monaden sind, dass sich unsere Leben miteinander verweben. Hier liegen ganze Kontinente, die abenteuerlich entdeckt werden können. Kunst kann uns empfindlich machen, empfindlicher machen, empfänglicher machen für jenes, was wir üblicherweise übersehen, nämlich wie abenteuerlich es ist, einfach nur als ein Mensch da zu sein. Das war jetzt so eine Art Einleitung. Jetzt kommen die drei philosophischen Beispiele und danach noch ein Schluss, der noch einmal zu Helen Levitt zurückkehrt. Ich möchte mit Ihnen noch etwas tiefer schürfen. Ich stelle Ihnen drei Fälle vor aus Philosophie und Literatur. Sie sollen Ihnen drei besondere Aspekte des Abenteuers zeigen, welches unser Leben ist. Alle drei Aspekte sind Abschiede. Also ich habe das sozusagen thematisch unter die Überschrift Abschiede gestellt, diese drei. Im ersten Fall, das ist der Begriff Ipséité des Philosophen Paul Ricoeur, im ersten Fall verabschieden wir uns in unserem Leben, das kennen wir alle, von der Totalität oder auch der Fülle der Möglichkeiten. Wir entscheiden uns, wir legen uns fest, das heißt, wir verabschieden den Zustand, in dem noch alles möglich ist. Und zu diesem Abschied braucht es Mut. Zum Beispiel versprechen wir, bei unserer Hochzeit zueinander zu halten, in guten wie in schlechten Zeiten. Oder wir versprechen einem Kind, ich werde immer für dich da sein, wenn du mich brauchst. Meine These ist nun, wenn wir es recht bedenken, dann ist es sehr abenteuerlich, was wir da tun. Denn versprechen wir nicht etwas, das wir eigentlich gar nicht versprechen können? Können wir denn dafür garantieren, dass wir uns unterwegs mit der Zeit nicht ändern? Die Beschäftigung mit dem Begriff Ipséité soll helfen, besser zu verstehen, was dieses sich festlegen, dieser Abschied von dem Stadium, da alles noch möglich ist, was der ist, wie man den verstehen kann. Das ist Paul Ricoeur. Und eines seiner Hauptwerke heißt Soi-même comme un autre, auf Deutsch übersetzt das Selbst als ein anderer, aber wörtlich übersetzt man selbst als ein anderer. Es geht also darum, dass wir uns als Selbste oder nennen wir es Identitäten oder Subjekte oder Ichs, dass wir uns konstituieren, also zusammensetzen, nicht nur aus dem, was wir selber machen, planen wollen, sondern auch aus dem, was irgendwie draußen ist und trotzdem zu uns gehört. Da sehen wir schon, dass sich festlegen, Kinder oder Partner, das hat was damit zu tun, dass uns das auch konstituiert. Ricoeur unterscheidet den Charakter und auf der anderen Seite die Treue zum gegebenen Wort, also das Versprechen. Und diese Differenzierung macht er, um besser herauspräparieren zu können, was diese Ipséité ist. Die steht auf der Seite Treue, in dem Fall zum gegebenen Wort, das ist nur ein Beispiel für Ipséité. Und die steht auf der Seite hier Beständigkeit in der Freundschaft. Sie ist gegenübergesetzt dem, was die zeitliche Dimension des Charakters bedeutet. Nun, unsere Veranlagung, unsere Gewohnheit, das wäre so etwas wie der Charakter. Daran erkennt man uns ja auch wieder. Das ist auch ein Aspekt der Identität, wie uns die anderen wiedererkennen. Aber es gibt eben noch diese Schicht, wofür wir uns entscheiden. Und das ist jenes, wie man sagen könnte, für das wir Abschied nehmen von anderen Möglichkeiten. Also jenes, auf das es hier ankommt, die Ipséité. Ein wenig erläutert Ricoeur diese Ipséité in diesem zweiten Abschnitt, den ich Ihnen hier zeige, die eigentliche ethische Rechtfertigung des Versprechens genügt sich selbst, ist also etwas Absolutes. Sie ergibt sich aus der Verpflichtung, die Institution der Sprache zu bewahren und aus dem Vertrauen, das der andere in meine Treue setzt. Die Institution der Sprache ist hier ein kantischer Gedanke, der uns nicht weiter beschäftigen muss. Halten wir uns lieber an das anschauliche Beispiel. Wir versprechen einem Menschen etwas, zum Beispiel, ich werde für dich da sein, wenn du mich brauchst. Und dann kann es kommen, wie es immer kommt, dass wir uns eben ändern über die Zeit. Man selbst als ein anderer, das soll heißen, zu mir, zu meiner Identität, da gehören auch Teile, die nicht von mir kommen. Beispiel Treue zum gegebenen Wort. Ein kleines Seitenbeispiel von Marathonläufern ist bekannt, dass sie manchmal vor Erschöpfung vergessen, weshalb sie losgelaufen sind. In einem mentalen Training trainieren sie daher, schon vor dem Lauf mit diesem Gefühl umzugehen, nämlich weiterzulaufen, auch wenn sie im jeweiligen Moment gerade nicht sagen können, es entspricht meinem Wunsch zu laufen. Jetzt wieder zurück zu Ricoeur, so auch beim Versprechen, dem Partner, der Partnerin gegenüber oder gegenüber einem Kind. Im Streit, den wir alle kennen, in Konflikten, sind wir so außer uns, dass wir empfinden oder sogar sagen, vielleicht zu dem Kind, ich könnte dich an die Wand klatschen, oder zu unserer Partnerin, wie konnte ich dich nur heiraten, wenn es ganz schlimm kommt. Aber ein gegebenes Versprechen ist und bleibt ein Versprechen. Meine Identität wird hier, das ist dieser Aspekt der Ipseität, ausgemacht durch etwas, das sozusagen, und das ist jetzt wichtig, ausgelagert ist. Das ist eben das Selbst als ein anderes. Ja, ich bin auch etwas, was ich ausgelagert habe, zum Beispiel in einem Menschen, dem ich etwas versprochen habe. Ich selbst bin zumindest auch dieses Ausgelagerte, natürlich nicht nur. Das Vertrauen, der Blick des anderen oder des Nächsten, sie erinnern mich an das Wort, das ich gegeben habe. Und obwohl vielleicht meine Neigung, meine Unlust in diesem Augenblick von diesem Versprechen bei mich zurückziehen möchten, würde ich doch sagen, das Versprechen ist mir viel mehr wert als die Frage, ob ich jetzt Lust habe oder nicht. Das heißt, das Versprechen gehört mehr zu mir als meine momentane Lust oder Unlust. Und das ist genau diese Dimension, die Ricoeur hier herausarbeiten will. Der Begriff der Ipseität beschreibt eine Struktur der menschlichen Existenz. Wir haben die Möglichkeit, uns zu etwas zu entscheiden, und das heißt gegen alle anderen Möglichkeiten. In der Ipseität verabschieden wir sozusagen den Status der Unschuld, in dem alles möglich ist, weil wir noch niemand sind. Im Versprechen dagegen werden wir jemand. Es trägt uns, sichert unsere Kontinuität, und zwar auch dann, wenn im Bereich unserer Lust oder Unlust, unserer Neigung, diese Kontinuität nicht zu garantieren ist, wenn diese Kontinuität unterbrochen ist. Das war schon das erste Beispiel, und Sie werden hören wollen von mir, was ist daran jetzt abenteuerlich? Ja, ich bringe Ihnen das ja nicht sozusagen als Bildungsgut, sondern um zu erläutern, warum das Leben abenteuerlich ist. Das ist in dem Fall ganz leicht. Das Versprechen, die Treue zum Versprechen, das ist tatsächlich ganz ähnlich wie bei einer abenteuerlichen Reise oder bei einer Expedition. Hier wie dort geht es darum, wenn wir unsere Entscheidung verfluchen, zu dieser Expedition überhaupt je aufgebrochen zu sein, wenn wir lieber umdrehen oder aufgeben wollen, dann geht es darum, an unserem einmal gefassten Plan festzuhalten. Oder, übertragen jetzt auf das Leben und Ricoeurs Beispiel, es geht darum, zu unserem Versprechen die Treue zu halten. Das ist also eine ganz einfache Analogie zum Abenteuer. Und wenn man nur den Sinn dafür hat, das zu spüren, dann merkt man, dass man eben nicht sozusagen die Wüste durchqueren muss oder die Berge besteigen muss und trotzdem was ganz Ähnliches durchmacht. Jetzt kommt das zweite Beispiel. Da geht es nicht um Aufbrüche, ja, zum Heiraten oder Kinder bekommen oder so, sondern um Abbrüche. Auch hier geht es um einen Abschied. Was tun, wenn wir spüren, dass Selbstbilder, die wir von uns also haben, nicht mehr passen? Dass wir uns über uns selbst oder über unsere Lebensmöglichkeiten getäuscht haben. Und das geht uns allen früher oder später so. Dann braucht es den Mut, uns dies einzugestehen. So wie der Bergsteiger Reinhold Messner, Sie merken, ich bemühe mich um abenteuerliche Vergleiche, habe ich sonst noch nie gehabt. so wie der Bergsteiger Reinhold Messner davon berichtet, dass man einen enormen Mut aufbringen muss, um kurz vor dem Gipfel eine Bergbesteigung abzubrechen. Zum Beispiel, weil man merkt, die Route überfordert die eigenen Kräfte oder auch die Bedingungen, also das Wetter zum Beispiel, überfordern die eigenen Kräfte. Da muss man ja auch ein Selbstbild sozusagen einfach mal verabschieden. Aber ich möchte das jetzt an Kafka erklären. Franz Kafka gehört zu den weltbekannten Dichtern deutscher Sprache. Zu seinem Grab in Prag kommen indische oder chinesische Deutschstudenten. Kafka war tagsüber Versicherungsjurist und er schrieb nachts. Kafka hat alles daran gesetzt, sein Talent als Schriftsteller zu entfalten. Er hat sich gegen die bürgerliche Existenz entschieden, die für ihn, vom Vater, von seiner ganzen Familie vorgesehen war. In seinen Tagebüchern und Briefen, hier ein Zitat aus einem Tagebuch 1921, ohne Vorfahren, ohne Ehe, ohne Nachkommen, mit wilder Vorfahrens-Ehe und Nachkommenslust, alle reichen mir die Hand, Vorfahren, Ehe und Nachkommen, aber zu fern für mich. In seinen Tagebüchern und Briefen geht es ständig um die Frage, wie soll ich eigentlich leben, wie kann ich leben, kann ich überhaupt eine normale Existenz führen, zusätzlich zu dem Versicherungsjuristen noch eine Familie haben zum Beispiel. Oder würde ich mich dann selbst aufgeben, ganz wichtiges Identitätsfeld, mich, das heißt die Kunst, zu der ich mich in der Lage fühle. Kafkas Selbstbild ist klar, er muss letztlich die normale Existenz mit Frau und Kindern, mit einer praktizierten Religiosität opfern, und zwar opfern für die Kunst. Die Frage ist nur, wird diese Rechnung aufgehen? Für uns ist sie natürlich aufgegangen, er hat ein zwar schmales, aber eben weltberühmtes und weltbewegendes Werk hinterlassen, aber ist sie auch für ihn selber aufgegangen? 1918 schon schreibt er in der Oktavheft, das ist auch so eine Art Tagebuch: Du kannst dich zurückhalten von den Leiden der Welt, das ist dir freigestellt und entspricht deiner Natur. Aber, jetzt der abgründige Gedanke, vielleicht ist gerade dieses Zurückhalten das einzige Leid, das du vermeiden könntest. Also er ahnt, dass diese Distanz, die er zwischen dem, was er eigentlich auch begehrt, eine Frau, Nachkommen und auch diese praktizierte Religiosität, er hat sich ja so sehr für das Ostjudentum begeistert, ohne eigentlich je richtig einen Kontakt zu bekommen. Das ist etwas, wovon er sich zurückhält, um sich der Kunst hinzugeben. Aber vielleicht ist genau das ein Problem. Wird diese Rechnung aufgehen? Kafka ahnt, dass diese Rechnung nicht aufgeht. Die Kunst wird nie ein adäquater Ersatz sein. Kafka leidet unter der Entfernung von den anderen Menschen. Aber nein, es gibt keine Möglichkeit für ihn, sich auf das Abenteuer des Lebens einzulassen. Man kann wirklich sagen, Kafka opfert sich regelrecht dem Schreiben. Und ihm ist auch das bewusst, und man kann in seinen Tagebüchern auch sehen, dass je mehr ihm diese schreckliche Erkenntnis klar wurde, desto mehr war er auch erleichtert, weil er dann nicht mehr kämpfen musste dafür. Aber die bitterste Erkenntnis versteckt sich jetzt in diesem Zitat: Für alles gibt es künstlichen, jämmerlichen Ersatz, für Vorfahren, Ehe und Nachkommen. In Krämpfen schafft man ihn, diesen Ersatz, und geht, wenn man nicht schon an den Krämpfen zugrunde gegangen ist, an der Trostlosigkeit des Ersatzes zugrunde. Das ist tatsächlich ein Wort über sein Schicksal, was er glasklar durchschaut und auch vorausahnt. Das Leben auf dem Altar der Kunst zu opfern, ist mehr, als man ertragen kann. Es bedeutet den Tod. Und dennoch gibt es für Kafka wirklich keinen Weg in ein normales Leben, sondern immer nur weiter in dieselbe Richtung, in die Kunst. Die Klarheit, mit der Kafka diesen Zusammenhang erkennt, wie gesagt, es war sogar eine Erleichterung für ihn, diese Klarheit stellt, wenn ich das so pathetisch sagen darf, Kafkas Würde als Mensch gegen alles Leiden wieder her. Das Opfer eines bestimmten Glücks für die Kunst, eigentlich einer Existenz, es ist unentrinnbar, es ist Schicksal, aber es ist jenes am Schicksal, das als Teil der eigenen Identität erkannt wird. Also Kafka merkt, ich bin dieses Opfer, für mich gibt es keine andere Identität. Nun gibt es in der völlig, also wirklich trostlosen Geschichte von Kafkas Leben, trostlos auch deshalb, weil er als Jude tatsächlich sehr eben als Jude zu leiden hat, es gibt einen ganz kleinen Trost, nämlich Kafka findet nicht das Leben, aber Ein Jahr vor seinem Tod findet das Leben ihn, nämlich in der Gestalt einer Liebe. Es ist Dora Diamant, die 1923 bis 1924 sein Lebensmensch und sein Schutzengel wird. Zwei Jahre vorher, 1921, findet sich in einer Notiz so etwas wie eine Vorahnung für dieses Glück. Es ist sehr gut denkbar, sagt Kafka, dass die Herrlichkeit des Lebens um jeden und immer in ihrer ganzen Fülle bereit liegt, aber verhängt. In der Tiefe, unsichtbar, sehr weit. Aber sie liegt dort, nicht feindselig, nicht widerwillig, nicht taub. Ruft man sie mit dem richtigen Wort, am richtigen Namen, dann kommt sie. Das ist das Wesen der Zauberei, die nicht schafft, sondern ruft. Und man muss vielleicht, wenn man es auf das Beispiel Dora Diamant überträgt, sagen, Kafka hat noch nicht mal gerufen, geschweige denn selbst geschaffen, sondern ist gewissermaßen gefunden worden. Das ist etwas Tröstliches. Die Schwäche, Kafka hat jetzt im Endstadium TBC und auch die Verzweiflung, Kafka hat einerseits Todesangst, und zwar vor der genauen Art des Sterbens, weil er Kehlkopf-TBC hat, und zugleich sieht er seine Kunst gescheitert. 1922, am 29. November, schreibt Kafka diesen berühmten Brief an Max Brod, dass sein Nachlass komplett vernichtet werden muss. Und er ahnt da auch, dass er bald sterben muss. Also das ist die Verzweiflung, dass er auch mit seiner Kunst sich als gescheitert empfindet. Diese Schwäche und diese Verzweiflung, sie zwingen Kafka, die Suche nach einer Lösung für sein Leben und für seine Kunst aufzugeben. Aber als diese quälende Suche endet, so könnte man es sagen, da findet eine ganz kurze Herrlichkeit des Lebens, wie er sich selbst hier ausdrückt, die findet selbst zu Kafka in Gestalt des Schutzengelmenschen Dora. Und das ist eine echte Liebe, wie sie zwischen zwei reifen Menschen im Angesicht der Endlichkeit des Lebens möglich ist. Ja, jetzt bin ich weit von unserem normalen Leben abgeschweift und Sie fragen zu Recht, was ist daran jetzt abenteuerlich an diesem Aspekt auf Abbrüche, Selbstbilder verabschieden. Mir geht es nicht um Kafka selbst und auch nichts würde mir ferner liegen, als sein Leben irgendwie abenteuerlich zu nennen. Sondern mir geht es bei diesem Aspekt jetzt um Abbrüche und um den Verlust von Selbstbildern. Schauen wir also wieder auf unser eigenes kleines Leben. Was tun wir, wenn wir merken, dass die Rechnung nicht aufgeht, dass wir bestimmte Selbstbilder verabschieden müssen? Dann brauchen wir einen enormen Mut. Und dieser Mut ist so groß wie der Mut der größten Abenteurer. Diese müssen nämlich auch in ausweglosen Situationen, man stelle sich eine Expedition vor, wo etwas richtig schief geht, da müssen sie die Nerven bewahren und auf jene Kraft vertrauen, die ihnen eine Entscheidung über den nächsten Schritt ermöglichen soll, hoffentlich. Und wir, wenn wir spüren, dass unsere Rechnung nicht aufgeht, dass wir mit den Plänen über unser Leben gescheitert sind, wir brauchen den Mut, uns zu konfrontieren mit bitteren Wahrheiten über unser Leben. Aber wenn wir uns zu diesem Mut durchgerungen haben, wenn wir uns mit diesen bitteren Wahrheiten konfrontiert haben, dann kommt ja die Frage, wie geht es jetzt weiter? Worin besteht der nächste Schritt? Und woher sollen wir eigentlich den Mut nehmen, diesen nächsten Schritt zu gehen? Was können wir überhaupt ändern an unserem Leben? Da ist diese postmoderne Auffassung, auch die postmoderne, das Versprechen der Postmoderne, dass wir uns eigentlich immer wieder neu erfinden können, da ahnen wir, dass wir da auch an unsere Grenzen stoßen und dass es eben nicht so leicht ist, nicht in allen Fällen. Und ganz abenteuerlich wird es, wenn wir in solchen Situationen, also wenn wir nicht mehr weiter wissen, die Erfahrung machen, dass sich Türen auch von selbst auftun können. Dass wir, um es so paradox zu sagen, auch gefunden werden, wenn wir die Kraft zur Suche irgendwann verloren haben. Warum ist das ganz abenteuerlich? Weil wir dann wieder einmal spüren, all unser Mut und all unsere Bereitschaft, im Abenteuer zu handeln und das Abenteuer zu bestehen, sie reichen oft gar nicht aus, um das Abenteuer auch zu bestehen. Ob dies nun eine Bergbesteigung oder eine Wüstendurchquerung oder auch unser eigenes Leben ist. Unsere Aktivität, unser Können, unsere Kompetenz, sie reichen nicht aus. Das bedeutet, wir können nicht alles selber machen, sondern unser Leben passiert uns auch, es widerfährt uns. Und das ist dann wirklich abenteuerlich. Denn wenn das stimmt, dann kommen wir nicht aus, ohne ein enormes Vertrauen zu entwickeln. Eben in das, von dem wir im Moment noch gar nicht wissen, dass es uns tragen wird. Das ist also meine Antwort, warum dieser Aspekt der Abbrüche, der Verlust von Selbstbildern, Krisen im Leben, warum es da wirklich abenteuerlich wird. Letztendlich, weil wir etwas leisten müssen, was wir eben nicht handelnd leisten können, nämlich wir müssen ein Vertrauen entwickeln. Jetzt habe ich noch einen dritten Aspekt des Lebens philosophisch betrachtet, auch wieder ein Abschied, und zwar der Abschied von Unmündigkeit. Wir kommen jetzt also sozusagen in die klassische Moderne, wo es ja heißt, habe mutig deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das ist das Versprechen der Moderne und das bedeutet, wir sollen Abschied nehmen von Unmündigkeit. Was ist Unmündigkeit? Kant sagt, es sei das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Das heißt offensichtlich, man muss den Mut haben, ohne Experten zu entscheiden über Entscheidungen im Leben, ohne Experten entscheiden. In diesem Abschied von den Experten oder auch von diesen Stimmen, die uns sagen, du solltest eigentlich dies oder du müsstest eigentlich das, ist wissenschaftlich erwiesen, in diesem Abschied von dieser Unmündigkeit liegt nämlich Freiheit. Kant weiß aber auch, warum wir eigentlich lieber unmündig sind. Er sagt nämlich, habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat oder einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat oder habe ich einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt, und so weiter, so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen. Und das kennen wir ja alle. Und wir fragen uns vielleicht auch, emanzipieren wir uns nicht gerade dadurch, dass wir in der Buchhandlung Ratgeber kaufen und dann unser Leben besser im Griff haben? Oder dass wir ein Coaching absolvieren, das uns sagt, wer wir sind und wie wir unsere Potenziale ausschöpfen können? Kant sagt ganz klar nein. Ratgeber und Experten, das ist für Kant Pseudo-Emanzipation. Wir können natürlich Ratgeber lesen, wir können andere um Rat fragen, das ist auch sinnvoll, aber frei oder mündig oder autonom, das werden wir nur dann, wenn wir irgendwann selbst denken und entscheiden und die fremden Stimmen verabschieden. Und dazu habe ich das Beispiel von Gernot Böhmes Philosophie und das Buch, was er zusammen mit seiner Frau geschrieben hat. Und da ist einfach der Bereich Gesundheit, Krankheit jetzt das Feld, auf dem wir das durchspielen wollen. Was heißt Mündigkeit in diesem Bereich? Was ist ein mündiger Patient? Jeder will es sein, aber wir wissen alle, das ist fast nicht möglich. Kann es das überhaupt noch geben heute? Der Philosoph Gernot Böhme, bei dem habe ich meine Doktorarbeit geschrieben, deswegen steht er mir sehr nahe, der steht mit seiner ganzen Philosophie für das Selbstsein als philosophische Praxis. Er hat auch nach seiner Pensionierung ein Institut für Praxis der Philosophie gegründet. Da geht es um solches Training zum Beispiel, wie verhält man sich mündig im Krankenhaus. Böhme sagt, es gibt in unserem Leben Entscheidungen, die darüber entscheiden, was für ein Mensch wir sein wollen. Also das sind sozusagen Grundsatzentscheidungen, mit denen wir etwas wählen. Wie wollen wir Mensch sein? Und diese Entscheidung, zumindest diese, die sollten wir möglichst selbst treffen. Wenn wir das auf den mündigen Patienten beziehen, dann müssen wir uns natürlich so gut es geht informieren, das ist klar. Und dann müssen wir uns fragen, was wollen wir eigentlich? Welche Art von Mensch wollen wir jetzt sein in Bezug auf Gesundheit, Krankheit zum Beispiel? Muss jede Krankheit behandelt werden? Was kann der Körper selbst heilen? Was heißt eigentlich Gesundheit? Ist das die Abwesenheit von Krankheit? Oder ist es das Leben mit Krankheit? Oder was ist dann überhaupt Krankheit? Was ist überhaupt das Leben? Ja, macht es nur die Gesundheit aus oder alles? Und können wir mit Krankheit auch leben im Sinne von gut leben oder auch menschlich leben? Und Gernot Böhme und seine Frau, das macht dieses Buch auch so interessant, sie haben tatsächlich selber viel Erfahrung mit Krankheit, denn Böhme selbst hatte kurz vor seiner Pensionierung eine Krebserkrankung, aber er lebt noch, er hat es überwinden können, hat aber auch viel Erfahrung natürlich sammeln müssen damals und seine Frau ist leider schon im Alter von 57 Jahren auch an Krebs gestorben. Und das will ich nur deswegen sagen, um eben zu sagen, es geht nicht um einen naiven Begriff von Mündigkeit. Denn das wissen wir, es ist leicht gesagt, sei mündig und entscheide dich gegen das, was der Chirurg dir rät. Das ist ja leichter gesagt als getan. Was würde also jetzt Mündigkeit im Krankenhaus heißen? Das heißt zunächst, vor allem, wir dürfen nicht so tun, als gäbe es keine Entscheidung. Als sei die Medizin eine Naturwissenschaft durch und durch und deswegen auch mit der Zwangsläufigkeit der Naturwissenschaft stünden die Entschlüsse fest und es gäbe überhaupt keine Entscheidung. Natürlich muss man sich den Untersuchungen und den Behandlungen unterziehen, aber man muss sich immer bewusst sein, es handelt sich um Entscheidungen für oder gegen bestimmte Therapien. Es gäbe zumindest zu fast allem auch Alternativen. Und davon handelt jetzt dieser Text in Bezug auf alternative Therapien, entscheidungsfähig zu werden. Sagen die Böhmes, es ist eine der wichtigsten Forderungen, die zur Entwicklung von Krankheitskompetenz, so nennen sie das die mündigen Patienten, zu erheben sind. Das ist keine leichte Aufgabe. Es erfordert viel explizite Bemühungen um Informationen und um Orientierung im Gesundheitssystem. Es erfordert aber vor allem Mut und Risikobereitschaft. Denn obgleich die therapeutischen Alternativen sehr wohl zur Verfügung stehen oder stünden, behauptet die naturwissenschaftlich-technische Medizin meist im System des Gesundheitswesens eine fast ausschließliche Dominanz. Das bedeutet, obgleich gerade die Anwendungen von Therapien dieser Medizin mit hohen Risiken oft belastet sind, hat der Patient in der Regel den Eindruck, dass es ein besonderes Risiko wäre, wenn er sich gegen diese ja, scheinbar sich von selbst anbietenden Optionen entscheidet. Und in Shanghai zum Beispiel gibt es zwei große medizinische Universitäten, sicherlich zahlenmäßig viel größer als das, was wir hier haben, in zwei verschiedenen Stadtteilen. Die eine ist traditionelle chinesische Medizin, die andere westliche Medizin. Und schon dies zeigt, finde ich, dass Medizin immer auch ein kulturelles Phänomen ist, eine kulturelle Praxis, würden wir sagen. Sie ist eben nicht nur eine Naturwissenschaft, sondern sie fällt im Bereich bewusster menschlicher Entscheidungen. Und schon haben wir wieder das Feld, auf dem wir mündig sein könnten. Nun auch hier zur Frage, was ist daran jetzt abenteuerlich für uns und unser Leben? Beim Abschied von der Unmündigkeit geht es um ein möglichst selbstverantwortetes Leben. Also das Abenteuer besteht jetzt darin zu sagen, ich übernehme die Verantwortung für mich selbst. Sich von Experten zu verabschieden, selbst zu entscheiden, die Konsequenzen zu tragen. In jeder wesentlichen Entscheidung entscheiden wir darüber, was für ein Mensch wir sein wollen, welches Leben wir führen wollen. Überlegen wir einmal, außer dem Bereich Gesundheit, Krankheit, wo würden wir uns das überhaupt trauen, selbst die Verantwortung für uns zu nehmen? Beispiel 1, Work-Life-Balance. Wenn es um die Frage geht, auf wie viel Konsummöglichkeiten oder auf wie viel, ganz wichtig, kompetitive Ressourcen wir verzichten wollen, ja, das ist, wenn ich auf die halbe Stelle reduziere und dann meinen Kindern nicht mehr den Rom, London und Paris Urlaub bieten kann, den die anderen Nachbarnkinder vielleicht bekommen. Ja, das ist eine kompetitive Ressource in unserer Gesellschaft. Auf was sind wir da bereit zu verzichten, um ein wesentlicheres Leben zu führen, vielleicht mit mehr Zeit? Sehr schwieriges Feld, merken wir sofort, da die Verantwortung völlig selbst zu übernehmen, weil es ja auch um andere Menschen geht. Oder trauen wir uns, ohne Anleitung eines anderen zu entscheiden, in der Frage, welche Bildung wir für unsere Kinder wollen? Latinum, ja oder nein, solche Sachen. Mit oder ohne Behinderten in der Klasse. Oder dann der Bereich der Ernährung, ein sehr schönes Beispiel. Allen von uns ist irgendwann mal klar geworden, dass auch dieser vermeintlich objektiv-wissenschaftliche Bereich Moden unterliegt. Haben wir, glaube ich, alle, ohne jetzt an Beispiele zu erinnern, schon erfahren. Und da fragen wir uns, wenn wir eine Mode verabschieden, sollen wir uns an der nächsten Mode zuwenden, die jetzt gerade im Kommen ist, oder sollen wir endlich versuchen, ohne Anleitung eines anderen über unsere Ernährung selbst zu entscheiden? Es ist aber immer ein Wagnis natürlich. Zusammenfassend, Abschied von der Unmündigkeit, das kann heißen, wenn sich eine Entscheidung später als Fehler herausstellt, dann sollten wir das Gefühl haben, dass es unsere eigene Entscheidung ist und damit unser eigener Fehler war. Und dass wir nicht vielleicht gegen unser Gefühl einer Expertenmeinung gefolgt sind. Vielleicht könnte dies ein gutes Kriterium für Mündigkeit sein, nämlich notfalls das Gefühl zu haben, dass es der eigene Fehler war. Damit sind diese drei Beispiele aus der Philosophie, Literatur präsentiert. Das erste war die Ipseité, Paul Ricoeur. Zur eigenen Identität gehört auch jenes, was ich gewissermaßen ausgelagert habe, per Entscheidung über mich, über mein Leben, indem ich zum Beispiel anderen Versprechungen gemacht habe. Ausgelagert heißt auch das Vertrauen, was andere in mich setzen. Das gehört auch zu meiner Identität. Und um dieses Abenteuer zu bestehen, Sie erinnern sich, ich selbst kann schon gar nicht mehr für die Kontinuität garantieren, aber stehe doch irgendwie im Wort, und das ist mir auch was Wichtiges, dazu gehört viel Mut. Dann das zweite Beispiel war Verlust von Selbstbildern. Hier brauchen wir den Mut, uns mitunter das Scheitern unserer Erwartungen oder auch Vorannahmen einzugestehen. Unsere Pläne, sie gehen mitunter nicht auf und es braucht viel Mut, uns dann noch weiterhin dem Leben anzuvertrauen. Doch zu diesem Mut gibt es tatsächlich keine Alternative. Und der Abschied von der Unmündigkeit: wenn wir frei von Bevormundung sein wollen, so müssen wir irgendwann ein Risiko eingehen, nämlich selbst die Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Wir wissen nicht, welche Fehler wir dabei machen. Diese Freiheit der Selbstverantwortung ist eine große Zumutung für unser Sicherheitsbedürfnis. Nun noch der Rahmen, noch einmal zu Helen Levitt und ihrer Street Photography. Was ist unser Leben? Unser Leben ist so leicht und normal, dass wir es als solches fast nicht wahrnehmen können. Unser Leben ist selbst vergessen wie die Kinder auf Helen Levitts meisterhaftem Foto. Unser Leben ist einfach es selbst. Es geschieht laut oder leise, aber doch auf genau jene Weise, wie die Zeit vergeht. Doch in dieser Selbstvergessenheit, ein erster Aspekt, wenn ich frage, was ist unser Leben eigentlich? In dieser Selbstvergessenheit unseres Lebens wissen wir tief in unserem Innern darum, wie prekär, wie gefährdet unsere Existenz in jedem einzelnen Augenblick ist. Auch dies drückt Levitts Farbfotografie der spielenden Kinder für mich aus. Man möchte ihnen, den Kindern, zurufen: hoffentlich passiert euch Kindern nichts. Und das ist ein zweiter Aspekt unseres Lebens, die Selbstvergessenheit, aber auch die Gefährdetheit. Und zugleich mit dem Gefühl der Gefährdetheit allen Lebens, im selben Augenblick wissen wir immer um das große Versprechen einer Fülle des Lebens, ja, einer Erfüllung, die auf uns wartet. Und das ist jetzt der dritte Aspekt. Ist nicht unser ganzes Leben auch ein Sehnen nach dieser Fülle? Ist unser Leben nicht wie ein Sommernachmittag auf Helen Levitts Foto? Ist es nicht durchtränkt vor der Gewissheit, so schön wie das Spielen heute Nachmittag ist, so schön wird es mindestens morgen auch wieder sein? Und später erst, wenn wir es noch besser haben werden, wenn wir groß sind oder wenn wir die großen Ferien beginnen oder wenn wir pensioniert sind, müssen wir in unserem Alter sagen. Wir sehnen uns nach dem besseren Morgen, nach der Zukunft, solange wir leben. Diese drei Aspekte habe ich jetzt nochmal an diesem Bild zeigen wollen. Und doch liegt die eigentliche Tiefe unseres Lebens, die Tiefe der Selbstvergessenheit, dann der Gefährdetheit und der Sehnsucht nach der Fülle, diese Tiefe liegt in jenem winzigen Punkt der Gegenwart, der immer genau jetzt da ist und der zugleich verfliegen und vergangen sein wird. Zusammenfassend für alles Gesagte und auch, denke ich, für die Funktion, die diese Vorlesung in dieser Vorlesungsreihe auch hat, der Schlussgedanke, nämlich: wir müssen unsere Sinne empfindlicher machen, wir müssen unser Reflektieren genauer machen, wenn wir spüren wollen, dass unser Leben ein Abenteuer ist. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Thomas, für diesen nachdenklichen Spaziergang durch die Lebensabenteuer. Ja, haben Sie schon Fragen an unseren Referenten? Möchten Sie etwas vertieft sehen?
Sie können ja auch Beispiele mir erzählen, die ich dann beim nächsten Mal benutzen darf.
Ja, bitte, Sie haben eine Frage.
Muss man eigentlich unterscheiden,
Ich Ich fasse es kurz fürs Mikrofon zusammen, für die Aufnahme. Ja. Also Sie fragen, ich spitze mal zu, ob das Abenteuer nicht dann da ist, das Lebensabenteuer, wenn wir sozusagen aus dem Trott geraten unseres Lebens.
Ja? Aber vor allem das aktiv.
Aktiv da raustreten aus dem Alltagstrott, in dem wir normalerweise sind.
Ja, also da will ich Ihnen zustimmen. Um persönlich zu sagen, gerade das Älterwerden besteht darin, dass die Spielräume immer enger werden, dass der Trott immer mächtiger wird und der Mut, aus der Sicherheit herauszutreten und mit dem pathetischen Lied von Udo Lindenberg, nimm dir das Leben, ja, und lass es nicht mehr los, tatsächlich sich das Leben zu nehmen und sei es auch nur in kleinen Abenteuern, dazu braucht es großen Mut und es ist tatsächlich genauso in diesem Mut, wie Sie das jetzt beschreiben. Wir müssen tatsächlich manchmal diesen, was Sie jetzt Trott nennen, aktiv zerschlagen und dann aktiv auch Wege gehen, die wir noch nie gegangen sind. Ich hatte trotzdem in meinem Vortrag ab und an von Widerfahrenes und von das Leben trifft Kafka und Kafka findet nicht das Leben auch sagen wollen, weil auch in diesem Passiven ein Abenteuer liegen kann. Aber das ist ein anderer Aspekt einfach, den gibt es auch noch.
Ja, wie jemand anders noch das Abenteuer eingehen, eine Frage zu stellen. Ja, bitte.
Manchmal ist es ja auch so, dass man von außen dazu gezwungen wird, sich zu verändern, ja? Und dann wird man plötzlich aktiv. Und das finde ich auch ein ganz wichtiger Aspekt dabei, ja? Und auch ein toller Aspekt, dass man den anderen manchmal dann wieder hingestoßen werden muss.
Also, Sie sagen, manchmal zwingt uns sozusagen das Lebenteuer, das Leben, das Abenteuer einer Veränderung einzugehen.
Und besonders schön ist, dass Sie das jetzt als tollen Aspekt sehen. Es ist natürlich uns allen klar, manchmal ist es schmerzhaft. Vielleicht ist dieser Impuls ja gerade der Verlust eines Menschen oder der Arbeitsstelle oder eines Selbstbildes. Und zugleich wissen wir auch, dass oft es eben gerade so ausgeht, dass wir im Nachhinein sagen, auch wenn das ein dummer Spruch ist, jetzt weiß ich, wozu es gut war. Also gerade das Scheitern macht dann auch die Tiefe des Lebens aus. Und wenn wir zurückschauen, machen ohnehin die schweren Zeiten des Lebens genau dessen Tiefe aus. Und man ist dann vielleicht auch etwas dankbar dafür, solche Zeiten auch erlebt zu haben, auch wenn man sie natürlich jetzt sich nicht herbeiwünscht.
Vielleicht kann man es anders formulieren. Ich würde sagen, jetzt weiß ich, wie ich etwas Gutes daraus gestalten konnte. Kleiner Unterschied. Ne? Also ich glaube, das ist auch wieder eine Aktivität, die man gewinnt dabei. Aber da sind wir bei den Anfängen der Philosophie. Die Grundfrage in der Antike war, wie gestalte ich mein Leben? Ja? Wie führe ich es? Und das eine ist davon sozusagen gebeutelt zu werden von solchen Situationen und das andere ist tatsächlich, sie als Chance eventuell zu ergreifen, etwas daraus zu machen, sie zu gestalten. Ja. Dieses auf den Moment konzentriert sein, ihn zu fangen, das ist ja etwas, was in manchen Philosophenschulen der Antike geradezu als Übung praktiziert wurde, ja, dass eingeübt werden sollte, dass man das Leben zu leben weiß.
Ja. Ja, gut. Es gibt allerdings auch die andere Tradition, die pyrrhonische Skepsis, die dann eben sagt, in dem Moment, wo ich das Suchen aufgebe, das kam ja auch in dem Vortrag vor, das war ein erzwungenes Aufgeben, Kafka konnte einfach nicht mehr die Lösung seines Lebens suchen, geschweige denn finden. Und da gibt es ja auch damals schon diesen Gedanken der pyrrhonischen Skepsis, die sagen, erst dann kann mich eine Lösung finden. Also das wäre sozusagen ein im christlichen Vokabular gesagt, ein demütig werden, ein ich kann nicht mehr weiter sagen. Das kann in der religiösen Praxis sein, das kann auch in der philosophischen Praxis sein, um dann eben wieder offen zu sein für Dinge, die einem passieren. Aber das ist eher eine Nebentradition im Abendland natürlich. Die Haupt- und wichtigere Tradition ist die Frage der Lebenskunst und des Übens, zum Beispiel wie man mit Scheitern umgeht und solche Sachen.
Und denn, da haben wir noch eine Frage. Ja.
Ich wollte etwas ergänzen, und zwar, das ist so einfach, dass es gar nicht erwähnenswert ist, aber das Werden des Lebens,
ein sehr großes Abenteuer. Das erlebt man als Vater und als Opa ganz anders. Wenn jetzt plötzlich etwas in diese Welt hineinkommt, etwas Besonderes,
ja.
Das wächst. Und es ist, wie gesagt, so eine einfache, uralte Sache, dass man gar nicht darüber redet. Obwohl es ist vielleicht das größte Abenteuer, das die Menschen kennen.
Sie sagen, dass womöglich das größte Abenteuer ist, neues Leben ja, in seinem Umfeld zu erfahren, wie es ins Leben tritt und was aus ihm wird.
Ja, vielen Dank, dass Sie das ergänzen. Das ist so, so ähnlich, glaube ich, verhält es sich mit dem ersten Beispiel von Helen Lewitz. Foto, wo diese Kinder mit den Masken zu sehen sind, wo ich sagte, dass es überhaupt sowas gibt, wie unter dem Himmel in der Freiheit zu sein und sich zu sehen und überhaupt zu sehen, Dinge wahrnehmen zu können. Das ist ja etwas, was wir immer überspringen gewissermaßen, das ist uns einfach nicht bewusst. Es wird uns vielleicht bewusst, wenn wir das irgendwie nicht mehr können oder eben behindert werden. Und so ist es, glaube ich, auch mit dem Werden des Lebens. Also der Tag, an dem der Sohn geboren wurde, da bin ich dreimal Taxi gefahren zum Beispiel, das werde ich nie vergessen, werde ich auch vielleicht nie wieder tun. Und da weiß ich fast jede Minute noch. Ja. Und alle Menschen, die da an diesem Tag dabei waren, mit denen bin ich verbunden, egal ob ich mich mit denen streite oder nicht, weil es einfach ja, ein Wunder war natürlich. Und auch das Wachsen ist auch ein Wunder.
Ja, vielleicht macht Ihnen dieser Abend Lust, sich ein wenig auf das Abenteuer der Philosophie einzulassen. Wenn ja, dann bin ich Herrn Thomas noch mehr dankbar als nur für den Vortrag und den Abend. Ich hoffe, Sie nehmen was mit und bringen es dann mal wieder mit und bringen sich mit. Womöglich nächste Woche, da geht es um ein relativ weltliches Abenteuer. Professor Rosenberger wird Ihnen etwas erzählen, welche Abenteuer Sie erleben können, wenn Sie sich auf die sogenannten sozialen Medien, Social Media, soziale Netzwerke einlassen. Nun denn, womöglich lassen Sie sich heute mal auf die richtigen Netzwerke ein. Schönen Abend, herzlichen Dank, Herr Thomas, und auf Wiedersehen.